Ole Goldfuß von Anja Kömmerling und Thomas Brings. Gelesen von Thilo Werner. Hühnerschiss. Tor! Ole riss die Arme hoch und rannte über den Platz. Von ganz vorne bis ganz hinten. Da stand Opa am Spielfeldrand, schwenkte ein Fähnchen, sprang wie ein Gummiball durch die Gegend und konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Klar, es war nur ein Trainingsspiel und es hatte wie immer nur Oles Freund Eddie im Tor gestanden, der so dringend aufs Klo musste, dass er nicht richtig aufgepasst hatte. Aber, na und? Tor ist Tor, fanden Ole und Opa. Und auch Trainer Schorsch klatschte Ole ab. Großartig gemacht, mein Junge. Ganz großartig. Ole strahlte. Er war noch nicht lange im Fußballverein. An seinem 6. Geburtstag hatte Opa ihm den Arm um die Schulter gelegt und zur Seite genommen. Zeit für dich, Fußballer zu werden. Um die Mitgliedskarte hatte er eine rote Schleife gewickelt. Ole Fuß, Spieler beim FC Rottendorf, stand da zu lesen. Und Ole war noch nie in seinem Leben so stolz gewesen. Völlig egal, dass seine Eltern ein Gesicht zogen und Opa vorwurfsvolle Blicke zuwarfen. Oles Vater hatte die Tankstelle in Rottendorf. Er liebte Michael Schumacher und schnelle Autos. Mit Fußball hatte er nichts an der Ferrari-Mütze, die er immer aufhatte. Immer. Sogar bei der Hochzeit von Tante Traude. Und Oles Mutter wollte früher Klavierlehrerin werden. Jetzt drückte sie seit Jahren die Tasten der Kasse in der Tankstelle und da sollte doch wenigstens Ole Musik machen. Nicht Fußball spielen. Aber Ole war eben wie sein Opa. Fußballer von Geburt an. Das erste Wort, was du gesagt hast, mein Junge, erzählte Opa immer stolz, dein erstes Wort war Ba. Das hieß Ball. Was sonst? Als Opa noch jünger war, und das musste sehr lange her sein, war er ein Stürmerstar gewesen. Ein Torjäger, wie er im Buche stand. Bis zur Regionalliga-Wahl gekommen. Dann hatte er Oma kennengelernt und die hatte Papa bekommen und Opa musste Geld verdienen, auch weil dann gleich noch Tante Traude hinterherkam. Natürlich hatte er alles versucht, um Oles Papa zum Fußballer zu machen. Aber da war Hopfen und Malz verloren. Sein erstes Wort war Brumm, Brumm. Das hieß Auto. Und davon war er nicht mehr wegzukriegen, seufzte Opa, wenn er davon erzählte. Tante Traude liebte Pferde, und Opa glaubte auch nicht so wirklich an die Frau am Fußball. Da war er altmodisch. Umso glücklicher war er, als Ole geboren wurde. Von klein auf liebte er es, mit Opa samstags vor dem Fernseher zu sitzen und Bundesliga zu schauen. Dann bekam Ole Chips, die er sonst noch nicht essen durfte, und Opa ein Bier. Immer wenn ein Tor fiel, sprangen sie auf, schrien Tor, so laut sie konnten, und tanzten den Siegertanz. Eingehakt und rechts herum, anderer Arm und links herum, Hurra, Hurra, Hurra! So wie jetzt, nach Oles erstem Tor im Fußballverein. Nach dem Training gab es noch eine Besprechung mit Trainer Schorsch. Opa musste so lange warten. Aber seit Oma gestorben war und er Rente bekam, hatte er nicht mehr so viel zu tun. Er wartete gerne auf Ole. Wenn wir nächsten Samstag so spielen, haben wir nichts zu befürchten, erklärte Trainer Schorsch seiner Mannschaft und sprach in Rätseln. Was ist denn nächsten Samstag? Fragte Eddie und wibbelte schon wieder hin und her, weil er aufs Klo musste. Eddie, genannt Eddie der Pi, hatte eine schwache Blase. Und Ole konnte sich wirklich nicht vorstellen, wie ein ganzes Spiel durchstehen sollte. Muttertag, sagte Luck die Sause. Und das war falsch. Muttertag ist immer sonntags. Luck war der Dritte im Bunde. Blitzschnell in den Beinen, aber leider nicht im Kopf. Wenn er einmal losgerannt war, konnte ihn nichts und niemand mehr aufhalten. Dumm nur, dass er sich nie merken konnte, auf welches Tor er schießen sollte. Am Samstag spielen wir gegen die Binnberger, klärte Trainer Schorsch die Jungs auf. Sie haben uns herausgefordert zu einer kleinen Meisterschaft und glauben, sie könnten gewinnen. Ist das lächerlich? Das ist lächerlich, schrien die Jungs im Chor, außer Luck, der nicht wusste, was er schreien sollte, und Eddie, der zum Klo gerannt war. Auf dem Heimweg erzählten Eddie, Luck und Ole Opa aufgeregt von der Meisterschaft. Jungs, das wird ein Kinderspiel, meinte Opa. Bis dahin wird trainiert, dass die Schwarte kracht und dann zieht ihr die so ab, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, kickte Opa eine Dose vor sich her, dribbelte Dose links, Dose rechts und Schuss. Sie flog so hoch und so weit, dass Ole sich nicht sicher war, ob sie jemals wieder auf der Erde landen würde. »Cooler Schuss«, meinte Eddie. Luke nickte beeindruckt und die Freunde verabschiedeten sich. Ole nahm Opas Hand. »Blöd ist nur, dass wir Samstag spielen«, murmelte er. »Dann verpassen wir die Bundesliga.« Opa blieb stehen, ging vor Ole in die Hocke, legte ihm beide Hände auf die Schultern und schaute ihm tief in die Augen. »Weißt du, was die Bundesliga ist gegen ein Spiel mit Ole Fuß?« Ole schaute tief zurück. »Ein Hühnerschiss vielleicht?« Opa nickte. »Ein verdammt großer Hühnerschiss.« Dann gingen sie nach Hause. Das Hammerspiel. »Es gibt eine neue Leiterin in der Musikschule«, erzählte Oles Mutter am Freitagabend beim Essen. »Sie heißt Hanni Singh. Ist das nicht passend?« Opa runzelte die Stirn und schmierte Ole noch ein Brot mit Dickleberwurst. »Für die Kraft. Für morgen. Das große Spiel.« »Ole heißt Fuß, und das passt noch viel besser«, brummte er. Ole war so aufgeregt, dass er keine Sekunde stillsitzen konnte. Er rutschte auf dem Stuhl hin und her oder stand plötzlich auf, weil er das Gefühl hatte, seine Hose wäre voller Ameisen. »Das wird der Hammer-Sieg morgen«, erzählte er mit vollem Mund. »Ich werde mindestens 2 Tore schießen. Oder 3.« Sein Vater schob missmutig die Ferrari-Mütze in den Nacken und zog ihn auf den Stuhl zurück. »Aber das ist erst morgen, Ole. Also setz dich hin und benimm dich.« Wie sollte er sich setzen? Wie konnte er sich benehmen? Ole war gespannt wie ein Flitzebogen. Sie hatten die ganze Woche trainiert. Wenn nicht beim Trainer Schorsch, dann mit Opa. Er hatte Eddie den Pipi-Trick verraten. »Du darfst nicht daran denken. Keine Sekunde. Und vor dem Spiel nichts trinken. Keinen Tropfen.« Luke hatte er den Tipp gegeben, immer erst zu Ole zu schauen, bevor er losrannte. Der sollte ihm dann unauffällig zeigen, welches Tor gerade gemeint war. Und Ole musste aufs Tor schießen. Immer wieder. Mindestens 4000 Mal. Heute ging Ole nicht mit seinem Frotti-Schlafanzug ins Bett, sondern mit dem Trikot vom FC Rottendorf. »Dann ist es morgen schon warm«, erklärte er seiner Mutter. Sie seufzte und gab ihm einen guten Nachtkuss. Als Ole beinahe schon eingeschlafen war, stürmte Opa herein. »Hey, den Siegertanz!« Eingehakt und rechts herum, anderer Arm und links herum. »Hurra, hurra, hurra!« Opa war genauso aufgeregt wie Ole. Ein Hammerspiel stand bevor. Samstagnachmittag, 3:05. Die Mannschaften hatten sich auf dem Platz versammelt. Ole stand zwischen Luke und Eddie. Alle hatten die Arme umeinander gelegt und einen Kreis gebildet. Trainer Schorsch stand in der Mitte und gab letzte Anweisungen. »Eddie, warst du auf dem Klo? Du hältst den Kasten frei, um jeden Preis.« Ole wusste, jetzt hatte Eddie das Pipi-Thema wieder im Kopf und schaute ihm tief in die Augen. Eddie nickte, was so viel hieß wie »Ich vergesse es wieder.« »Luke, in der ersten Halbzeit immer nach rechts laufen.« Luke starrte Ole mit weit aufgerissenen Augen an und Ole zeigte mit dem Daumen nach rechts. »Okay?« »Leo und Paul, ihr bedient Ole. Nils, du bleibst bei Eddie hinten, außer ich sage was anderes. Ole, du hältst dich vorne und pass ein bisschen auf. Sie haben Hammer Bruno auf dich angesetzt.« Ole schielte zu den Binnenbergern rüber. Sie standen in einer Reihe und mussten Kniebeugen machen. Hammer Bruno war deutlich zu erkennen. Einen Kopf größer als alle. Anderthalb Kopf größer als Ole. Dick, Stoppelkopf und fieser Blick, mit dem er Ole anstarrte. Ole schaute schnell weg, hüpfte ein bisschen herum, um warm zu bleiben, und beschloss, sich keine Sorgen zu machen. Was hatte Opa gesagt? Aufstehen. Du musst immer wieder aufstehen. Das durfte ja wohl kein Problem sein. Ganz Rottendorf hatte sich um den Fußballplatz versammelt, außer Oles Eltern. Die mussten in der Tankstelle bleiben. Dafür war Opa da. Er stand ganz vorne, die Füße direkt an der Linie, hatte sein altes Fußballtrikot angezogen, eine Pudelmütze vom FC Rottendorf und schwenkte die Fahne. Ole winkte ihm zu. Auf der anderen Seite standen die Fans von Borussia Binnenberg und in der Mitte der Schiedsrichter, Metzger Wimmer aus Hannstedt, der den Ball in die Mitte des Anstoßkreises legte. Jetzt war es endlich soweit. Ole und Leo warteten gespannt auf den Anpfiff. Metzger Wimmer stellte seine Stoppuhr. Dann blies er in die Pfeife und los ging's. Leo machte den Anstoß, spielte den Ball zu Ole und Ole rannte los. Doch sofort war Hammer Bruno bei ihm und stellte ihm ein Bein. Bevor Ole hinfiel, gab er den Ball ab zu Luck, der damit in die falsche Richtung lief. Die Rottendorfer schrien auf und Opa war deutlich herauszuhören. »Falsch, Luck! Falsche Richtung!« Luck wollte umdrehen, aber da nahm ihm ein Binnenberger den Ball ab. Ole stand wieder auf und rannte los, holte den Gegner ein und wollte ihm den Ball abnehmen. »Vergiss es! Versuch's erst gar nicht!« schrie ihm Hammer Bruno von hinten in den Nacken und hielt ihn am Trikot fest. Ole strauchelte und wollte gerade losbrüllen, ob Metzger Wimmer vielleicht Tomaten auf den Augen hätte, da rannte Hammer Bruno an ihm vorbei, bekam den Ball und schoss ihn ganz knapp über Eddie ins Tor. Die Binnenberger jubelten, die Rottendorfer protestierten und Eddie nutzte die Aufregung, um hinters Tor zu pinkeln. Nichts klappte. Ole war wütend. Opa machte ihm aufgeregte Zeichen vom Spielfeldrand, die so viel bedeuteten wie »Aufstehen! Lass dich nicht unterkriegen! Weiter! Immer weiter!« Aber Ole sah genau, dass er die Pudelmütze vor sich auf den Boden gepfeffert hatte. Trotzdem. Er war bereit. Jetzt würde er es ihnen zeigen. Hammer Bruno stand neben ihm. »Keine Chance, Kleiner. Keine Chance.« Und die gab er Ole auch nicht. Er hielt ihn fest. Er knuffte und boxte, zwickte und sagte fiese Sachen wie »Was will denn so ein Zwerg auf dem Fußballplatz?« oder »Vorsicht, du stolperst!« Natürlich stolperte Ole. Hammer Bruno hatte ihn ja auch mächtig geschubst. Zwei- oder dreimal kriegte sogar Metzger Wimmer mit, dass Hammer Bruno unfair spielte, gab Freistöße, aber Ole kam nicht vom Fleck. Hammer Bruno klebte an ihm und machte ihn fertig. In der zweiten Halbzeit endlich bekam Ole die Chance. Luck hatte sich todesmutig zwischen ihn und Hammer Bruno geworfen und Ole gewann einen leichten Vorsprung. Er hatte den Ball. Weit und breit kein Binnenberger in Sicht. Die Rottendorfer tobten. Opas Stimme überschlug sich. Ole rannte so schnell, er konnte den Ball immer am Fuß. Jetzt würde er es machen. Das erste seiner drei Tore. Er würde den Ausgleich schießen und Hammer Bruno damit den Wind aus den Segeln nehmen.
»Wirst du nicht«, flüsterte ihm ein dünnes Stimmchen ins Ohr. »Er ist hinter dir. Gleich hat er dich eingeholt.«
Ole wischte über seine Schulter. »Weg mit dem Stimmchen. Was sollte das? Er war kurz vor dem Tor. Jetzt. Er musste nur noch schießen.«
»Aber du wirst nicht am Torwart vorbeitreffen. Schau mal, wie groß der ist und wie bereit der steht. Das schaffst du nicht.«
Ole stutzte, schielte über seine Schulter, konnte aber niemanden entdecken. Außer Hammer Bruno, der sich irgendwie Luck vom Hals geschafft hatte und auf ihn zudonnerte. »Schieß, Ole, schieß!« hörte er seinen Opa schreien.
»Lass es, du kannst es gleich lassen«,
wimmerte das Stimmchen. Ole schüttelte sich und wollte noch ein kleines Stück aufs Tor zu.
»Er ist gleich da, Hilfe, Hammer Bruno«,
kreischte das Stimmchen. Ole stolperte über seine eigenen Füße, landete mitten in der einzigen kleinen Matschpfütze, die es gab, und der Ball trudelte gemächlich am Tor vorbei. »Oh«, stöhnten die Rottendorfer im Chor. Hammer Bruno blieb neben Ole stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie kann man denn sein Team so hängen lassen?« Ole war fertig, restlos zerstört. Am liebsten wäre er einfach in der Pfütze liegen geblieben. Aber das Spiel ging weiter. Opa schrie, »Aufstehen, Ole!« Und die Pfütze war kalt. Langsam rappelte er sich hoch und wischte sich den Matsch aus dem Gesicht, während die Binnenberger mit dem Ball auf Eddies Tor zuliefen.
»Hab ich's nicht gesagt?« flüsterte das Stimmchen.
Ole lief langsam los, viel zu langsam.
»Wer bist du?« flüsterte er leise zurück. »Kannst du mich nicht in Ruhe lassen?«
Das Stimmchen seufzte.
»Leider nein. Ich bin der Angst-Peter und ich wohne jetzt bei dir.«
Und das war auch so. Ole traute sich nicht mehr. Während die Binnenberger noch zwei haarscharfe Torchancen hatten, hielt er sich im Hintergrund, wich Hammer Bruno aus, traute sich nicht, ihm den Ball abzunehmen und vergaß Luck zu zeigen, wo er langlaufen sollte. Trainer Schorsch brüllte sich die Seele aus dem Leib und Opa wedelte mit der Fahne, bis Ole nicht mehr hinschaute und das Hinspiel 1:0 ausging. 1:0 für die Gegner. Seufzer. Ole hinkte vom Platz. Alles tat ihm weh. Sofort wurde er von Trainer Schorsch in Empfang genommen. Da kannst du nichts dafür, Ole. Der Metzger war eindeutig auf der Seite der anderen. Das war unfair. Er klopfte Ole auf die Schulter. Eddie rannte zu den Umkleiden, weil da auch das Klo war. Du warst super, Ole, rief er ihm noch zu, bevor er verschwand. Luck legte Ole den Arm um die Schulter. Da hätte ich auch Angst gehabt, wenn der immer hinter mir her gewesen wäre. Ole seufzte. Stimmte ja nicht. Luck hatte sich doch dazwischen geworfen. Luck war es doch gewesen, der ihm die große Chance ermöglicht hatte. Und er war hingefallen. In eine Pfütze. So peinlich. Und er hatte kein Tor gemacht. Kein einziges. Ole schlich zu den Umkleiden. Opa winkte ihm zu und machte Zeichen. Ich warte auf dich. Von wegen Hühnerschiss, dachte Ole. Während sie sich anzogen, hielt Trainer Schorsch eine kleine Aufmunterungsrede. Es ging darum, dass so eine knappe Niederlage nichts Schlimmes war und dass sie sich bloß nicht unterkriegen lassen sollten. Immerhin gab es ja noch das Rückspiel und da würden sie die Binnberger ordentlich in die Pfanne hauen. Es war noch alles offen. Ich werde auf jeden Fall einen anderen Schiedsrichter bestellen. Ole seufzte. Was sollte ein anderer Schiedsrichter gegen Hammer Bruno ausrichten? Und vielleicht hatte der ja auch recht. Was wollte so ein Zwerg wie Ole auf dem Fußballplatz? Wer weiß, ob Oles erstes Wort »Bah« nicht »Baukasten« heißen sollte oder »Bagger«, »Badewanne«, »Bahnschranke«, »Banane«. Ole fielen 1000 Wörter mit »Bah« ein. »Ich muss nach Hause«, nuschelte er und ging, obwohl Trainer Schorsch noch lange nicht fertig war mit seiner Ermutigungsrede und Eddie und Luck noch längst nicht angezogen. Draußen wartete Opa. Er saß auf der kleinen Mauer, die Pudelmütze in der Jackentasche und das Fähnchen zusammengerollt. Er ist enttäuscht, dachte Ole und starrte in Opas Rücken. Gleich wird er mir sagen, wie gut ich war und den ganzen Quatsch nur, um mich zu trösten. Ole seufzte und ging zu Opa. Nach Hause? Opa nickte, sprang von der Mauer und ging neben Ole her. Er sagte gar nichts. Ole vergrub seine Hände tief in den Jackentaschen. Die Sonne schien, die Bäume waren grün und der Himmel blau. Nichts hatte sich verändert. Eigentlich. Einmal 1956, fing Opa an zu erzählen, ist es mir genauso ergangen. Es war ein wichtiges Spiel. Wir hätten aufsteigen können und ich war ganz sicher, dass wir das auch schaffen würden. Kein Problem, ein paar Tore von mir und fertig. Aber es ging nicht. Der Ball gehörte nicht mir an dem Tag. Ich konnte ihn nicht halten. Die einfachsten Techniken, wie weggeblasen. Opa machte eine Pause und seufzte. So schmerzte ihn die Erinnerung. Und ich hatte nicht mal einen Hammer Bruno als Gegenspieler. Je mehr Fehler ich machte, umso größer wurde meine Angst zu versagen und umso schlechter wurde ich. Bis ich mich schließlich gar nichts mehr traute. Ole nickte. Das kam mir bekannt vor. Es war der Angst-Peter, flüsterte er. Der hat mich fertig gemacht. Opa zog die Nase hoch und knurrte leise. Der Angst-Peter. Ein fieser Bruder. Ole zog seine Hand aus der Jackentasche und nahm Opas. Sie war warm, weich und knitterig. Wie ging es weiter? Was? Opa tat so, als wüsste er nicht, was Ole meinte. 1956. Ole wollte trotzdem wissen, wie es ausgegangen war. Opa seufzte. Wir haben verloren und sind nicht aufgestiegen. Danach hatte ich nur zwei Möglichkeiten. Aufstehen, weitermachen und beweisen, dass das Spiel ein Ausrutscher war. Oder aufhören und nie wieder einen Fußball auch nur von hinten anschauen. Ole wusste ja, dass Opa weitergemacht hatte und dass sie irgendwann tatsächlich aufgestiegen waren. Opa hatte zu seiner alten Form zurückgefunden. Aber wie sollte ihm das gelingen? Er war ja noch nicht so lange Fußballer. Er hatte noch keine alte Form. Und außerdem saßen ihm Hammer Bruno und der Angst-Peter im Nacken. Opa drückte seine Hand, als hätte er gehört, was Ole dachte. Du kannst Fußball spielen, Ole, das weißt du. Ich sage nur, bah! Am Abend hatte Ole keine Lust auf die Sportschau. Stattdessen ging er zu seinen Eltern in die Tankstelle und aß 4 Lollis.
Seine Mutter sagte ausnahmsweise nicht, nur einen Ole, und sein Vater ließ ihn auf der Theke sitzen, was sonst streng verboten war. Ole sah zu, wie er Geld von einer gut aussehenden alten Dame kassierte. Ein schönes Wochenende noch, Frau Singh. Die alte Dame lächelte Oles Vater strahlend an und wünschte ihm das ebenso.
Das war Frau Singh, die Musikschulleiterin, erklärte Oles Mutter ihm, kaum war sie draußen.
Ole nickte, ging ins Bett und versuchte zu schlafen. Aus Opas Zimmer unten hörte er den Fernseher. Fußball. Eindeutig. Er zog sich die Bettdecke über den Kopf und wollte an etwas anderes denken. Trotzdem fiel er immer wieder mit dem Gesicht, platsch, in die Pfütze. In den nächsten Tagen machte Ole andere Sachen. Er ging in die Schule und lernte lesen, zum Beispiel. Er spielte mit Opa Memory statt Fußballquartett oder tief in die Augen gucken und wer als erster lacht. Opa verlor immer. Ole war nicht zum Lachen. Er sortierte seine Schlümpfe nach Alter und dann doch lieber nach Gut und Böse, Frau oder Mann, Hammerwerfer oder Koch. Als Eddie und Luke vor der Tür standen und ihn zum Training abholen wollten, hatte er das ganz vergessen. Oder zumindest vergessen wollen.
»Kommst du?« fragte Luke, und Eddie kickte einen Ball hoch und runter. Eigentlich hatte Ole sich vorgenommen, nicht zum Training zu gehen, aber jetzt, als er den Ball sah...
»Das ist doch nicht dein Ernst!«
fiepste der Angst-Peter.
»Was, wenn du wieder schlecht bist? Die schauen doch heute ganz besonders auf dich.«
Ole knibbelte sich am Ohr und hustete. »Ich bin krank«, sagte er leise und hustete wie zum Beweis noch einmal. Eddie und Luke zogen ohne ihn ab. Ole schaute ihnen noch eine Weile nach und seufzte. Dann machte er die Tür zu und drehte sich um. Da stand Opa. Ole räusperte sich.
»Der Hals«, krächzte er.
Opa streichelte ihm über den Kopf. »Ich mach dir einen Tee mit Honig.«
Stumm wie ein Fisch. Das mit dem Husten wurde nicht besser, trotz Tee mit Honig. Ole konnte beim nächsten Mal nicht zum Training und beim übernächsten Mal auch nicht.
»Vielleicht könntest du es wenigstens mal probieren«, meinte Opa beim Mittagessen. »Manchmal wird man ganz plötzlich wieder gesund, wenn man Fußball spielt.« Ole hustete und schüttelte den Kopf.
»Dann solltet ihr eventuell mal zum Arzt gehen, wenn es nicht besser wird«, schlug Oles Vater vor und steckte sich eine ganze Kartoffel in den Mund, ohne sie zu zerschneiden.
»Bitte, Hermann«, mahnte Oles Mutter, weil Ole Tischmanieren lernen sollte und eine Kartoffel ganz in den Mund zu stecken nicht dazu gehörte.
»Der Junge braucht keinen Arzt«, sagte Opa. »Er muss Fußball spielen.«
Ole zerschnitt seine Kartoffel in 1000 winzige Stücke.
»Also, wenn du nicht mehr zum Fußball gehst, dann könnte ich dich doch bei Frau Singh zum Blockflötenunterricht anmelden.«
Opa verschluckte sich und hustete seine Kartoffel über den Tisch.
»Irgendeinen Ausgleich braucht er doch«, erklärte Oles Mutter und pickte Opas Kartoffelstückchen von ihrer Bluse. »Was meinst du, Ole?«
Ole zuckte mit den Schultern. Ihm war's egal. Hauptsache, er musste nie wieder Fußball spielen und sich vor allen Leuten blamieren.
»In so eine Blockflöte kann man auch nicht blasen, wenn man Husten hat«, schimpfte Opa.
Aber Oles Mutter war begeistert, dass Ole einmal nicht »Nein« geschrien hatte, wenn es um Musikunterricht ging, und meldete ihn direkt am nächsten Tag an. Sie schenkte ihm eine Blockflöte, obwohl weder Geburtstag noch Weihnachten noch Nikolaus war, und verdonnerte Opa, Ole zur ersten Stunde zu begleiten.
»Es ist doch völlig egal, ob du ihn zum Fußball oder zum Blockflötenunterricht bringst«, meinte sie, weil Opa missmutig die Stirn in Falten legte. »Gleich weit, nur die andere Richtung.«
»Eben«, knurrte Opa, »eine völlig andere Richtung.«
Tief in Gedanken versunken, stiefelte er neben seinem Enkel her.
Ole schwenkte seinen Blockflötenkasten und dachte, dass man beim Flötespielen wenigstens nicht in eine Matschpfütze fallen konnte. Keiner stellte einem ein Bein. Hammerbrunos spielten eben nicht Blockflöte.
Plötzlich standen Eddie und Luke vor ihm. Sie starrten auf das kleine schwarze Kästchen, in dem die Blockflöte lag, dann auf Ole, dann wieder auf das Kästchen.
»Was machst du?« wollte Eddie wissen.
Ole hustete.
»Ich lerne Blockflöte.«
»Du lernst was?«
Luke war fassungslos.
»Blockflöte. Eine lange Stange mit Löchern, in die man reinbläst, und dann kommen Lieder raus, wenn man gut ist«, erklärte Ole trotzig.
Eddie legte ihm den Arm um.
»Lass den Quatsch. Wir sind Fußballer.
Schon vergessen?
Opa hörte die ganze Zeit zu und sagte nichts. Vielleicht hoffte er, dass Luke und Eddie Ole im letzten Moment umstimmen konnten.
Ihr seid Fußballer und ich bin Blockflötenspieler. So sieht es aus, sagte Ole und zog Opa am Ärmel weg von Luke und Eddie.
Los, ich komme zu spät.
Hoffnung umsonst, aber jetzt war Opa nicht mehr zu bremsen.
Ole, meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich weiß genau, dass der beste Fußballer aller Zeiten in dir steckt. Und du weißt das auch.
Ole schüttelte den Kopf.
Einer wie du lässt sich doch nicht von seinem Dickwanst wie Hammerbruno aus der Fassung bringen.
Dazu musste Ole nichts mehr sagen, weil sie bei der Musikschule angekommen waren. Ein kleines, knallrotes Häuschen mit grünem Balkon.
Na toll, das sieht ja aus wie bei Schneewittchen und den sieben Zwergen, schimpfte Opa.
Ole drückte auf den Klingelknopf. Eine leise Melodie erklang und schwebte durch den Garten.
Opa verdrehte die Augen. Da ging die Tür auf und die gut aussehende alte Dame aus der Tankstelle strahlte Ole an.
»Hallo, du bist sicher Ole?«
Ole gab ihr die Hand und nickte. Dann streckte Frau Sing Opa ihre Hand hin und strahlte weiter.
»Und Sie sind Oles lieber Opa. Ich habe schon viel von Ihnen gehört.«
Opa gab ihr die Hand und sagte nichts.
Ole schaute zu ihm hoch.
»Was war los?«
Opa hatte doch sonst immer einen schnellen Spruch auf den Lippen.
Opas Hand lag in der von Frau Sing. Er starrte sie an und lächelte.
Aber er sagte nichts.
»Ja, das ist mein Opa. Er bringt mich immer«, erklärte Ole.
Frau Sing zog vorsichtig ihre Hand aus Opas, weil der sonst wahrscheinlich nie mehr losgelassen hätte, und bat Ole herein.
»Vielleicht möchten Sie auch mit reinkommen, eine Tasse Kaffee? Sie können gerne auf Ole warten.«
Opa räusperte sich.
Ole runzelte die Stirn. Normalerweise schlug Opa nie eine Tasse Kaffee aus. Und es war doch auch viel praktischer, wenn er wartete.
Opa räusperte sich nochmal, versuchte etwas zu sagen, aber es kam kein Ton heraus.
»Opa liebt Kaffee«, erklärte Ole und schob ihn durch die Haustür.
Sie waren zu viert im Unterricht. Außer Ole drei Mädchen. Während sie lernten, wie man die Flöte hielt, dass sich die Töne veränderten, wenn man die Löcher zuhielt und es hinten sogar auch noch eins gab, saß Opa in einem alten Ohrensessel aus dunkelrotem Samt, schlurfte seinen Kaffee und sah unglaublich zufrieden aus. Ab und zu lächelte Frau Sing ihn an. Dann lächelte Opa zurück.
Ole überlegte, ob er vielleicht an Oma denken musste.
Sie war berühmt gewesen für ihren Kaffee, aber dann sollte er versuchen, alle Löcher zuzuhalten, und das war so schwierig, dass er an nichts anderes mehr denken konnte.
»Ziemlich komisch, ein Junge mit Blockflöte«, sagte Suse, eines der Mädchen, zu Ole, als die Stunde zu Ende war.
Ole dachte nur, dass es doch viel komischer war, wenn ein Mädchen keinen einzigen geraden Ton aus der Flöte kriegen konnte, sagte aber nichts.
Viel interessanter war Opa, der Frau Sing zum Abschied die Hand gab und sich nicht einmal für den Kaffee bedankte, sondern stumm blieb wie ein Fisch.
»Danke für den Kaffee«, sagte Ole für ihn, und Frau Sing winkte.
Kaum war sie außer Sichtweite, fand Opa seine Stimme wieder.
»Also, jetzt sag doch mal ehrlich, das ist doch albern, das Getute zwischen den ganzen Mädchen. Ich sitze da und sehe einem Fußballer dabei zu, wie er sein Talent in den Wind bläst. Wirklich, Ole.«
»Wie war der Kaffee?«, fragte Ole und grinste.
Opa zuckte mit den Schultern.
Vor der nächsten Blockflötenstunde bei Frau Sing ging Opa zum Friseur, ließ sich die Haare schneiden, mit glitzernder Pomade zurückkämmen und den Schnäuzer abrasieren. Außerdem kaufte er sich drei neue Hosen bei Kleiderkönig und ein Einstecktuch für sein altes Jackett. Seit Oma gestorben war, hatte er sich nichts Neues zum Anziehen gekauft, und die Haare hatte er sich immer von Oles Mutter schneiden lassen. Alle staunten nicht schlecht, aber Opa wollte nichts hören.
»Also, wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich behaupten, unser Vater ist verliebt«,
grinste Oles Mutter trotzdem. Oles Vater lachte und Opa warf ihnen einen finsteren Blick zu.
»Ist dir klar, dass es gar nicht mehr lang hin ist bis zum Rückspiel?«, fragte er Ole auf dem Weg zur Musikschule.
Ole nickte und überlegte, ob seine Mutter vielleicht recht hatte und Opa sich in Frau Sing verliebt hatte.
»Opa?«
»Hm?«
»Geht man nur zum Friseur und kauft sich neue Sachen, wenn man verliebt ist?«
Opa blieb stehen.
»Jetzt hör mir mal gut zu, mein Junge. Zum Friseur muss man immer gehen, weil einem sonst die Haare bis zum Hintern wachsen. Und wenn man sich nicht mal was Neues zum Anziehen kauft, dann sieht man irgendwann aus wie ein verlotterter alter Hund. Basta. Und außerdem musst du hier gar nicht vom Thema ablenken. Die Jungs brauchen dich beim Rückspiel. Das war das Letzte, was er sagte, weil Ole bei Frau Sing klingelte. Die kleine Melodie umwehte sie, dann ging die Tür auf. Frau Sing gab Opa die Hand, lächelte und lockte mit ihrem Kaffee. Opa verstummte. Die goldenen Schuhe. Nach der dritten Unterrichtsstunde konnte Ole schon alle meine Entchen spielen. Und Opa brachte immer noch keinen Ton heraus, wenn Frau Sing in der Nähe war. Eddie und Luck hatten noch einmal bei Ole geklingelt und Trainer Schorsch mitgebracht. Sie konnten einfach nicht glauben, dass Ole nicht mehr Fußball spielen wollte. Ole hatte sein Gesicht in ein riesiges Taschentuch von Opa vergraben und mit dem Mund das Trompetergeräusch gemacht, als würde er sich schneuzen. »Jetzt habe ich auch noch Schnupfen bekommen«, jammerte er. Da war nichts zu machen. Und dann standen plötzlich die goldenen Schuhe vor der Tür. Ole und Opa kamen von Frau Sing. Opa hatte seine Stimme wiedergefunden und erzählte gerade eine Geschichte aus seinem Fußballerleben. »Ich stand also vor diesem Torwart, den sie Stier nannten, habe ich das schon gesagt? Sie nannten ihn Stier, weil er so breit war, dass er beinahe das ganze Tor ausfüllte und eigentlich kein Ball an ihm vorbeikam. Ich stand also vor ihm, den Ball am Fuß und die große Chance zu beweisen, dass ein Stier auch nur ein Tierchen ist.« Opa stockte, blieb stehen und starrte auf den Fußabtreter vor ihrer Haustür. »Gibt's ja nicht.« Ole stand neben Opa und sah sie auch. Goldene Fußballschuhe. Klein, ungefähr in Oles Größe und golden. Sogar die Schnürsenkel. Langsam schlich Opa zu den Schuhen, betrachtete sie von links und von rechts, ging dann in die Hocke und hielt seine Hände über sie, als würden sie Wärme ausstrahlen. »Unfassbar! Die goldenen Schuhe!« flüsterte er. Ole ging nicht in die Hocke. Er blieb einfach vor den Schuhen stehen und verschränkte die Arme. »Ja, da stehen goldene Schuhe. Und?« Er tat so, als wäre ihm das ganz egal, dass goldene Fußballschuhe vor seiner Haustür standen. Opa schaute ihn verwundert an. »Das sind die Schuhe von Eusebio da Silva!« Ole zog die Augenbrauen hoch. »So, so. Noch nie gehört.« Opa setzte sich auf die Treppe zum Fußabstreifer und klopfte mit der flachen Hand auf den Platz neben sich. Eusebio da Silva, genannt Bobo, war der Held der brasilianischen Fußballnationalmannschaft in den 50er Jahren. Ole setzte sich neben Opa. Zwischen ihnen standen die goldenen Schuhe und glänzten. Wie viele Kinder in Brasilien lebte er als Junge auf der Straße. Er hatte keine Eltern und keine Schuhe. Trotzdem war das Einzige, woran er dachte und was er den ganzen Tag machte, Fußball spielen. Bobo war gut darin und sein größter Traum war es, Fußballer zu werden. Aber wie sollte ein Straßenkind ohne Geld und ohne Schuhe sich jemals bei einem Fußballverein anmelden? Es gab keine große Hoffnung für Eusebio da Silva, genannt Bobo, bis eines Tages die goldenen Schuhe vor dem Karton standen, in dem Bobo übernachtete. Oh, er traute seinen Augen nicht. Niemals hätte er gedacht, dass er jemals Fußballschuhe besitzen würde, und jetzt waren sie auch noch golden. Er zog sie an, und sie passten wie angegossen, wie für ihn gemacht. Mit diesen Schuhen spielte Bobo noch viel besser als vorher. Zwei Tage später kam zufällig ein Vereinsdirektor am Strand vorbei, sah Bobo mit den goldenen Schuhen spielen und nahm ihn sofort mit. So verhalfen die Schuhe Bobo dazu, dass sein großer Traum in Erfüllung ging und er außerdem in einem richtigen Bett schlafen konnte. Und dann, eines Tages, als für Bobo nichts mehr schiefgehen konnte, waren die Schuhe plötzlich verschwunden. So wie sie gekommen waren. Sie wanderten weiter. Zu anderen Jungs und Mädchen. Männern und Frauen, die Fußballer werden wollten, denen aber irgendwas im Weg stand. Opa strich voller Ehrfurcht über die Schuhe. Ole schaute ihn ungläubig an. »Jetzt sind sie zu dir gekommen, Ole. Damit du wieder Fußball spielst. Damit du der ganz Große wirst, der in dir steckt. So muss es sein.« Ole schüttelte den Kopf und glaubte Opa kein Wort. Das hatte er sich doch nur ausgedacht, um Ole wieder auf den Platz zu kriegen. »Mensch, Opa, ich bin doch nicht blöd«, schimpfte er und stand auf. »Die hast du doch dahingestellt.« Er ging vorbei an den Schuhen ins Haus und drehte sich dann noch einmal zu Opa um. »Ich hab Husten und Schnupfen und Gliederschmerzen. Ich kann nicht Fußball spielen.«
Als Ole sich später etwas zu trinken aus der Küche holte, saß Opa am Tisch und trank Kaffee. Die goldenen Schuhe standen hinter ihm auf dem Fensterbrett. Sie strahlten Ole an, aber der schaute sofort tief in den Kühlschrank und nicht mehr zu ihnen hin.
»Hallihallo, jemand zu Hause? Ich bringe das neue Telefonbuch.«
»Der Postbote.«
»Leg es dahin«, sagte Opa.
Der Postbote sagte nichts mehr und Ole tauchte aus dem Kühlschrank, um zu sehen, was da los war. Warum die Stille? Da stand er, das Telefonbuch in der Hand, mitten in der Küche und starrte auf die goldenen Schuhe. Schüttelte den Kopf, machte die Augen zu, dann wieder auf.
»Das sind nicht...«
stotterte er und Opa nickte. »Das sind die goldenen Schuhe von Eusebio da Silva.« Der Postbote ließ das Telefonbuch einfach auf den Boden fallen und ging langsam zu den Schuhen, berührte sie leicht, strahlte.
»Dann sind es auch die goldenen Schuhe von Macy Merriman, genannt Macy Leftfoot aus Glasgow.«
Opa nickte wieder. »Oh ja, das sind auch die Schuhe von Macy Leftfoot.« Ole stand wie versteinert vor dem offenen Kühlschrank und merkte gar nicht, dass ihm langsam kalt wurde. Der Postbote setzte sich zu Opa an den Tisch, darauf einen Kaffee und erzählte die Geschichte.
Macy hatte zwei linke Füße. Zumindest spielte er so Fußball. Schlecht, schlechter, am schlechtesten. Immer genau am Tor vorbei. Dabei wollte er so gerne und tat sein Bestes. Eines Tages sagte ihm der Trainer, dass er nicht mehr mitspielen durfte und doch lieber irgendetwas mit den Händen machen sollte. Macy Leftfoot war verzweifelt. So verzweifelt, dass am nächsten Morgen die goldenen Fußballschuhe vor seiner Haustür standen, um ihm zu helfen. Sie passten wie angegossen. Wie für ihn gemacht. Macy ging zum Trainer und bekam noch eine Chance. Eine letzte Chance. Am Abend spielten sie bei strömendem Regen gegen die Rangers. Noch nie hatten sie gegen die gewonnen. Auch weil sie unfair spielten und faulten und schubsten und traten. Macy Leftfoot war's egal. Er spielte mit seinen goldenen Schuhen wie ein Gott und schoss sage und schreibe 6 Tore, trotz Regen. Plötzlich wusste er, wie es ging. Und da machte es auch nichts, dass die Schuhe irgendwann einfach wieder verschwunden waren. Der Postbote seufzte, Opa nickte und Ole machte schlotternd die Kühlschranktür zu. »Na, aber warum sind Sie hierher gekommen? Sie meinen doch nicht etwa dich?«
Der Postbote zeigte auf Opa und lachte.
»Nein, nicht so einen alten Knochen wie mich. Ole natürlich. Sie meinen Ole.«
Der Postbote stand auf und schüttelte Ole die Hand.
»Mein Junge, ich bin stolz, dem zukünftigen Fußballstar aus Rottendorf die Hand schütteln zu dürfen.«
Ole zog seine Hand weg.
»Sie meinen nicht mich«, nuschelte er und verließ fluchtartig die Küche. »So ein Unsinn. Was erzählten die da?«
»Andererseits, warum kannte der Postbote die Schuhe auch?«
»Quatsch!«
Ole setzte sich an seinen Schreibtisch und kritzelte nachdenklich auf einem Blatt herum.
»Und wenn? Dann waren es eben andere goldene Schuhe gewesen, die Bobo und Macy Leftfoot geholfen hatten. Gab ja wohl mehrere goldene Schuhe. Tausende vielleicht sogar.«
Er strich den Fußball durch, den er aus Versehen gemalt hatte, sprang auf, holte seine Blockflöte und übte »Alle meine Entchen«. Beim Abendessen standen die goldenen Schuhe immer noch da. Oles Vater sagte nichts dazu, er hatte keine Geschichte über sie zu erzählen. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn ein goldener Ferrari vor der Tür gestanden hätte. Oles Mutter schüttelte nur den Kopf Richtung Opa. Sie war eindeutig der Meinung, dass die Schuhe ein fauler Trick von ihm waren. So wie Ole.
»Nicht, dass du den Jungen von der Blockflöte abhältst«, schimpfte sie.
Da klingelte es. Opa bekam Besuch von seinem alten Freund Karl. Jeden Mittwochabend saßen sie zusammen und erzählten sich Sachen von früher. Von ihren Frauen oder irgendwelchen Urlaubsreisen, meistens allerdings vom Fußball. Karl war ein ruhiger alter Mann.
»Mich kann nichts mehr aufregen«, sagte er immer. »Ich habe alles erlebt.«
An diesem Abend aber betrat er die Küche seines alten Freundes und sah sie sofort. Die goldenen Fußballschuhe. Sie standen auf dem Fensterbrett. Der Mond schien herein und brachte sie zum Leuchten. Zu noch mehr Leuchten. Karl stürmte zum Fensterbrett, nahm die goldenen Schuhe, wiegte sie in den Händen und war vollkommen außer sich. Die goldenen Fußballschuhe von Ernst Ernstenberg, genannt der doppelte Ernst. Das ist ja nicht zu glauben. Ich fasse es nicht. Wie kommen denn die hierher? Opa zuckte mit den Schultern. Standen vor der Tür. Einfach so, wie sie es immer machen. Du weißt doch. Eusebio da Silva, genannt Bobo. Mac Merriman, genannt Macy Leftfoot. Und, ja, du hast recht, der doppelte Ernst. Bei dem waren sie auch. Karl lief aufgeregt in der Küche herum, wedelte mit den goldenen Schuhen und konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Der alte Ernst Ernstenberg. Er hatte seine Karriere schon beendet, weißt du noch? 2 Jahre hat er schon nicht mehr gespielt, nicht mehr trainiert und einen kleinen Bauch bekommen. Da fiel für das wichtige Spiel gegen Spanien, wann war es? 1974, ja, 1974, da fiel der Stürmer aus. Eine hartnäckige Erkältung, soweit ich mich erinnern kann. Opa nickte zustimmend. Der Trainer hatte keinen Ersatz, erzählte Karl weiter und stieß mit dem einen goldenen Schuh gegen die Lampe. Entschuldigung. Niemand, der ihn hätte retten können. Das Spiel war von vornherein verloren und da überredete er den doppelten Ernst. Der konnte ihm das nicht abschlagen, hatte aber fürchterliche Angst. Er dachte, er würde sich blamieren, weil er doch lange nicht mehr so schnell war mit seinem Bauch und ohne Training. Die ganze Nacht konnte er nicht schlafen. Da standen am nächsten Morgen die goldenen Schuhe vor seiner Haustür. »Ach was!« Oles Mutter hörte mit grimmigem Gesicht zu und hielt die Lampe an, die wild hin und her schaukelte. »Ja, so war es!« sagte Karl und stellte die goldenen Schuhe vorsichtig wieder aufs Fensterbrett. Sie passten wie angegossen, wie für ihn gemacht. Im Spiel dann war der doppelte Ernst schneller als je zuvor und schoss das entscheidende Tor zum Sieg. Kein Schnupfen mehr. Ole konnte nicht einschlafen. Er versuchte es schon eine Ewigkeit. Es kam ihm so lang vor wie die Zeit zwischen Ostern und Weihnachten. Er konnte nicht schlafen, weil er an die goldenen Schuhe denken musste. Alle, die Fußball mochten, kannten sie. Alle, die sie gesehen hatten, konnten eine Geschichte über sie erzählen. Und alle waren sich sicher gewesen, dass es die goldenen Schuhe waren. Nur die und keine anderen. Niemand hatte gedacht, dass Opa sie vor Oles Haustür gestellt haben könnte, außer Oles Mutter. Aber die wollte ja nur, dass Ole weiter Blockflöte spielte und nicht zum Fußball ging. Und er selbst natürlich, weil er es nicht glauben wollte. So kurz vor dem Rückspiel sollten sie plötzlich dastehen und Ole zurückholen. Aber andererseits, wann sonst? Die goldenen Schuhe tauchten immer dann auf, wenn es brannte, und nicht einfach irgendwann. Ole setzte sich auf. Er könnte sie sich doch einfach noch einmal anschauen. Er legte sich wieder hin. Lieber nicht. Oder doch? Leise schlich er in die Küche, schob vorsichtig die Tür auf und linste Richtung Fensterbrett. Da standen sie und warteten. Warteten darauf, endlich von Ole erkannt zu werden und endlich an seinen Füßen Fußball spielen zu dürfen. Sie leuchteten stärker denn je. Langsam ging er zu ihnen und je näher er kam, umso mehr strahlten sie. Oder kam es Ole nur so vor? Vorsichtig strich er über das goldene Leder. Es war weich und geschmeidig. »Ich könnte sie doch nur mal anprobieren«, dachte Ole.
»Vollkommen unnötig«, kreischte der Angstpeter in sein Ohr. »Wie sollte dir ein paar Schuhe gegen Hammerbruno helfen?«
»Ich probiere sie ja nur mal«, schimpfte Ole, schaffte es nicht weiter auf den Angstpeter zu achten, nahm die Schuhe und setzte sich auf einen Stuhl. Andächtig öffnete er die Schnürsenkel. Er dachte an Bobo, Macy Leftfoot und den doppelten Ernst. Sollte er tatsächlich der Nächste sein, über den man sich eine Geschichte erzählen würde? Die Schuhe passten wie angegossen, wie für ihn gemacht. Langsam stieg ein leises Kribbeln von seinen Füßen in seine Beine und dann mitten in sein Fußballerherz. Spiel, Ole! Spiel! Ole konnte nicht anders. Er schnappte sich seinen Fußball und lief, nur im Schlafanzug, aber mit leuchtenden Schuhen auf die Wiese gegenüber. Der Ball klebte an seinen Füßen. Er konnte mit ihm machen, was er wollte. Dribbeln, stundenlang hochhalten, antäuschen. Ole flog über die Wiese, spielte Fußball im Mondlicht und fühlte sich so glücklich wie seit langem nicht mehr. Am nächsten Tag packte Ole seine Trainingstasche, Trikot, Hose und die goldenen Schuhe. Opa sagte nichts dazu,
kruschte aber irgendwie sehr zufrieden in der Küche herum. Dann zog er seine Jacke an und machte sich mit Ole auf zum Fußballplatz. Ole erzählte von seinem Erlebnis in der Nacht. Opa schüttelte den Kopf. »Also du warst das. Ich habe schon gedacht, das kann nur ein Verrückter sein, der mitten in der Nacht gegen sich selber Fußball spielt.« Trainer Schorsch, Eddie, Luck und die anderen machten ziemlich erstaunte Gesichter, als Ole in seinen goldenen Schuhen auf den Platz gelaufen kam. »Entschuldigung, dass ich eine Zeit lang nicht konnte«, sagte Ole. »Aber jetzt würde ich doch gerne wieder mitspielen. Wenigstens probieren.« Trainer Schorsch grinste, klopfte Ole auf die Schulter und klatschte dann in die Hände. »Also dann, Ole ist wieder da. 2 Runden um den Platz.« Ole lief zwischen Luck und Eddie. Die goldenen Schuhe federten und trugen ihn wie auf Watte. »Kein Schnupfen mehr?« wollte Luck wissen. »Kein Schnupfen mehr«, sagte Ole. »Wo hast du die denn her?« Eddie zeigte bewundernd auf die goldenen Schuhe. »Die sind einfach gekommen«, sagte Ole ehrlich, aber das konnten Eddie und Luck sich nicht vorstellen, deswegen fragten sie nicht weiter. »Was macht die Blase?« wollte Ole von Eddie wissen. Der verdrehte die Augen und verschwand Richtung Klo. Luck legte Ole den Arm um. »Ich bin froh, dass du wieder da bist.« Ole nickte. »Ich auch.« Als sie endlich Fußball spielten, tanzte Ole über den Platz, rannte, spielte, schoss Tore wie ein Wirbelsturm, wie ein Superprofi, wie der Fußballgott persönlich. Opa stand mit verschränkten Armen am Spielfeldrand und grinste zufrieden. Und in der Umkleide später stieg Eddie, genannt Eddie der Pi, auf die Bank. »Hört mal, Jungs, jetzt haben wir endlich auch einen Spitznamen für Ole.« Alle schauten ihn gespannt an. Ole winkte ab, weil ihm das peinlich war, aber Eddie ließ sich nicht abhalten. »Darf ich vorstellen? Ole Goldfuß!« Alle klatschten und johlten. Ole verbeugte sich und war knallrot im Gesicht. Rückspiel. Und dann kam der Tag des Rückspiels. Die Rottendorfer mussten mit 2 Toren Unterschied gewinnen, um als Sieger aus der Meisterschaft hervorzugehen. Ole war wild entschlossen. Er war Ole Goldfuß und er würde alles dran setzen, um seinen peinlichen Auftritt vom Hinspiel vergessen zu machen. Natürlich war seine Mutter entsetzt gewesen, als sie hörte, dass Ole wieder Fußballer geworden war. Jetzt, wo er schon alle meine Entchen gespielt hat. Aber Ole konnte sie beruhigen. Er wollte weiter zu Frau Singh gehen. Der erste Blockflöte spielende Fußballer. Na und? Opa war damit auch zufrieden. Er liebte seine schweigsame Kaffeestunde bei Frau Singh. Die kleine Melodie, die erklang, wenn Ole auf die Klingel drückte, den warmen Händedruck und das strahlende Lächeln. Seit jenem denkwürdigen Tag, als Ole das erste Mal in die goldenen Schuhe geschlüpft war, hatte er sie nicht mehr ausgezogen. Nicht in der Schule, nicht bei Frau Singh, nicht einmal in der Badewanne und schon gar nicht im Bett. »Du wirst Stinkefüße bekommen«, jammerte seine Mutter, aber Ole hatte nur ungläubig den Kopf geschüttelt. »Hast du schon mal gehört, dass man in goldenen Schuhen Stinkefüße bekommt?« Seine Mutter seufzte. »Ich habe noch nie was von diesen blöden goldenen Schuhen gehört.« Ole zuckte mit den Schultern. Dafür konnte er nichts. Am Tag des Rückspiels hingen dicke, schwarze Wolken über Binnenberg. Trotzdem hatten die Binnenberger alles ordentlich hergerichtet, der Platz war in einwandfreiem Zustand und die Binnenberger Frauen hatten Kuchen gebacken, um nach dem Spiel den Sieg ihrer Kinder zu feiern. So sicher waren sie. Der FC Rottendorf fuhr mit dem Bus vor. Der FC Rottendorf und Opa. »Du glaubst doch nicht, dass ich mir den haushohen Sieg meines Enkels entgehen lassen werde«, hatte er zu Ole gesagt und war einfach mit eingestiegen. Die Binnenberger machten sich schon angeberisch auf dem Platz warm, als die Rottendorfer einliefen. »Hammer, Bruno«, grinste Ole an.
»Siehst du«, »siehst du, du hast«, fing der Angstpeter an zu wimmern, aber Ole wischte ihn weg.
»Du bist still.« Er schaute zu seinen goldenen Schuhen runter. Sie strahlten ihn an. Keine Gefahr, keine Sorge. Wieder hatte Ole Anstoß. »Komm nur, Kleiner«, knurrte Hammerbruno. Ole schaute ihn an, mitten in die Augen. Es war nicht das Spiel, wer als erster lachen musste. Dieses Spiel hieß »Wer ist stärker?« Hammerbruno starrte aus seinen wasserblauen Schweinsaugen zurück. »Ich bin Ole Goldfuß«, sagte Ole mit fester Stimme, »und du kannst mich mal.« Dann raste er mit dem Ball los. Hammerbruno geriet einen Moment ins Stocken. Was bildete sich dieser Zwerg ein? Seine Fußballschuhe golden anmalen, das konnte doch wohl jeder. Sein Stocken dauerte zu lange. Ole war schon längst mit dem Ball auf und davon, als Hammer Bruno endlich in Fahrt kam. Ole umspielte alle Gegner, passte zu Luck und zeigte gleichzeitig auf das gegnerische Tor. Luck nickte und donnerte los. Ole immer auf gleicher Höhe. Die Rottendorfer Fans, die extra angereist waren, tobten. Hammer Bruno erreichte Luck und überrannte ihn wie eine Lokomotive. Luck fiel, spielte den Ball aber vorher zu Ole. Ein genialer Pass. Direkt auf Oles goldenen rechten Fuß, Schuss und Tor. Unhaltbar. Die Rottendorfer jubelten. Alle Spieler stürzten sich auf Ole und wälzten sich schreiend im Gras. Selbst Eddie kam aus dem Tor von ganz hinten angerannt. Es donnerte und der Schiedsrichter, diesmal Becker Worms aus Bechting, beeilte sich, wieder Ordnung auf dem Platz herzustellen. Eddie war noch nicht ganz zurück im Tor und überhaupt unglücklich, weil der Schiedsrichter ihm verboten hatte, aufs Klo zu gehen. Da kam Hammer Bruno schon mit dem Ball. Er hatte locker alle Rottendorfer Angreifer aus dem Weg geschubst, bis auf Ole, der plötzlich neben ihm auftauchte. Er sagte nicht, was will denn so ein Fettwanst auf dem Platz oder ähnliches. Er nahm ihm einfach den Ball weg. Ganz fair und in Windeseile. Dann rannte er um sein Leben, den Ball am Fuß und Hammer Brunos Schnauben im Nacken. Sogar der Angstpeter konnte sie nicht beherrschen und kreischte kurz auf. Aber Ole hatte kein Ohr für ihn. Er rannte einfach durch, zurück zum gegnerischen Tor, rannte und rannte mit dem Ball aufs Tor zu. Da hielt es niemanden mehr auf den Sitzen und Opa tanzte mit seiner Pudelmütze wie Rumpelstilzchen am Spielfeldrand herum, führte die größten Kunststücke im Fahnenschwenken auf und war vollkommen aus dem Häuschen. Jetzt kam Ole zum Schuss, traf aber leider nur die Latte. Trotzdem, die Zuschauer waren nicht mehr zu bremsen. »Ole Goldfuß, Ole Goldfuß, Ole Goldfuß!« Und obwohl er diesmal nicht getroffen hatte, war Ole glücklich. Wie gut, dass die goldenen Schuhe aufgetaucht waren. Wie gut, dass sie irgendwie von ihm gehört hatten, von ihm und dem Angstpeter. Wie gut, dass er endlich wieder Fußball spielte. Sein Glück wurde vom nächsten Donner gestört, dem direkt ein Blitz folgte. Das konnte nicht mehr lange gut gehen. Dabei waren sie noch nicht einmal in der zweiten Halbzeit und brauchten noch ein Tor. Ole drängte zusammen mit dem Schiedsrichter alle zur Eile. Vielleicht konnten sie die erste Halbzeit noch hinkriegen, dann Gewitter in der Pause und zweite Halbzeit weiter. So wäre es gut. Eddie hatte die Zeit genutzt, um aufs Klo zu gehen und war jetzt wieder voll bei der Sache. Hammer Bruno war wütend. So wütend, dass er auf nichts und niemand mehr Rücksicht nahm. Er schlug nur so um sich, grätschte dazwischen, zwickte heimlich und zog an den Trikots. Nicht, dass die Rottendorfer noch ein Tor schossen. Sein besonderes Augenmerk galt natürlich Ole. Und als er ihn das nächste Mal ganz mies zu Boden riss, pfiff Becker Worms endlich faul und gab ihm die gelbe Karte. »Noch einmal und du gehst vom Platz«, drohte er. Und gab Freistoß für die Rottendorfer, direkt am Strafraum. »Ole Goldfuß, Ole Goldfuß, Ole Goldfuß«, riefen die Zuschauer. Und Ole war dran. Das war die Möglichkeit. Die Möglichkeit zum 2:0 und damit zum vorläufigen Sieg. Ole stand vor dem Ball. Der Binnenberger Torwart hüpfte nervös hin und her. Ole nahm Anlauf. Da donnerte es noch einmal, blitzte scharf und die Wolken brachen auf. Es war ein Hagelgewitter, Sturmschauer, wie die ganze Gemeinde ihn noch nie erlebt hatte. Unmöglich, den Freistoß zu verwandeln, geschweige denn das Spiel oder auch nur die Halbzeit zu Ende zu bringen. Die Zuschauer retteten sich unter das Kuchenzelt und die Spieler in die Umkleidekabinen. Trotzdem waren alle in 0,nix pitschnass geworden. Bis auf die Haut. »Was für ein Pech«, jammerte Eddie, während er sich die nassen Klamotten vom Körper schälte. »Naja, 1:0, da kann uns ja nicht mehr viel passieren«, brummte Luck. Da kam Trainer Schorsch herein. Er war vollkommen aus dem Häuschen, stinksauer und nicht mehr zu bremsen. »Wisst ihr was, Jungs? Wisst ihr, was passiert ist? Becker Worms will das Spiel heute nicht noch einmal anpfeifen. Er meint, der Platz wäre eh hinüber. Wir müssen die zweite Halbzeit nächstes Wochenende spielen.« Der FC Rottendorf stand vor seinem Trainer. Fassungslos, entsetzt, tropfend. Jetzt, wo sie einen so guten Lauf hatten. Jetzt, wo sie mit Sicherheit gewonnen hätten. Später im Kuchenzelt redete Trainer Schorsch wie ein Bekloppter auf Becker Worms ein. Der Regen prasselte auf das Zeltdach. Hammer Bruno war wegen der gelben Karte schmollend nach Hause gegangen. Ole stand bei Opa, der hielt die Hand aus dem Zelt und zog sie sofort wieder hinein. Klatschnass. Becker Worms hat recht. Ihr müsst das Spiel an einem anderen Tag weiterspielen. Ole war empört. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wie von vorne anfangen. Opa legte ihm eine Hand auf die Schulter.
Keinesfalls, Ole. Keinesfalls. Ein Tor ist besser als kein Tor. Alte Fußballerweisheit. Aber Hammer Bruno, der freut sich doch ein Loch in den Bauch. Ole konnte das wirklich nicht einfach so hinnehmen. Na und, meinte Opa, mit einem Loch im Bauch spielt er im nächsten Spiel umso schlechter. Nach einer halben Stunde zeigte Becker Worms Trainer Schorsch genervt das Regelheft. Schluss mit dem Gequatsche. Bei dem Regen würde er die Jungs nicht noch einmal auf den Platz schicken. Das Spiel wurde verschoben. Frau Singh will tanzen. Auf der Rückfahrt war die Stimmung im Bus ziemlich gedrückt. Der Busfahrer hatte den Scheibenwischer auf die allerschnellste Stufe gestellt, aber der Regen war schneller und sie mussten sehr langsam fahren. Die Jungs stierten aus dem Fenster, obwohl man nichts sah vor lauter Regen. Einmal hielten sie an, weil Eddie aufs Klo musste, und als er wieder reinkam, war er so nass, als käme er gerade aus der Badewanne. Opa legte ihm seine große Jacke um. »So, und jetzt ist Schluss mit Trübsalblasen«, verkündete er. »Die nächste Halbzeit werdet ihr haushoch gewinnen und noch besser spielen als heute, wenn es überhaupt geht. Meine Güte, ein Tor! Das ist doch ein Klacks für euch!« Er schaute in die Runde, alle schauten zurück, aber keiner sagte was. »Ihr werdet gewinnen, so oder so. Und wer das mit mir glaubt, erhebe seine Stimme.« Und dann fing er an, das FC Rottendorf Vereinslied zu singen. »Hurra, FC Rottendorf! Hurra, FC Rottendorf! Der Sieg nur für Rottendorf! Hurra, FC Rottendorf!« Und immer so weiter. Irgendwann stimmte Ole mit ein, erst ganz leise, dann immer lauter. Luke kam dazu, obwohl er sich den Text nicht merken konnte, und dann Eddie. Bald sang schon der ganze Bus. Alle reckten die Arme in die Luft und schrien das Vereinslied. Opa hakte sich bei Ole ein und sie tanzten den Siegertanz. Eingehakt und rechts herum, anderer Arm und links herum. Hurra, hurra, hurra! Auf dem Nachhauseweg hatte Opa seine große Jacke über seinen und Oles Kopf gestülpt. Der Regen konnte ihn nichts anhaben. Durch Opas Jacke ging nichts durch. Vor dem Haus stand eine Frau unter einem riesigen Regenschirm. Als Opa und Ole näher kamen, erkannten sie Frau Singh. Sie strahlte. »Meine Güte, ich dachte schon, ich hätte den Weg umsonst gemacht.« Sie streckte Opa ihre warme Hand entgegen, er nahm sie, lächelte und vergaß wie immer, sie loszulassen. Er sperrte auch nicht die Tür auf und bat sie auch nicht herein. Er stand einfach da und hielt ihre Hand. »In 2 Wochen ist der große Tanzball im Gemeindesaal«, sagte Frau Singh. »Da wollte ich Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, mein Tanzpartner zu sein.« Frau Singh lächelte Opa ein bisschen verlegen an. »Das ist Opas Chance«, dachte Ole. »Und dass Frau Singh sich vielleicht auch in Opa verliebt hatte.« Er schaute zu seinem Opa hoch, weil der schon wieder nichts sagte, und er wusste, dass er jetzt unbedingt was sagen musste. Er konnte Frau Singh nicht einfach so ohne Antwort im Regen stehen lassen. Opa hatte aufgehört zu lächeln. Er war rot im Gesicht und zog seine Hand weg. Gerade beschloss Ole, dass er jetzt einfach für Opa zusagen würde, da krächzte er, »Tut mir leid, ich kann nicht tanzen.« Ging an Frau Singh vorbei, schloss die Tür auf und verschwand im Haus. Frau Singh und Ole schauten ihm verdattert nach, und sogar der immer gut gelaunten alten Dame war das Lächeln vergangen. Ole konnte es nicht fassen. Wieso hatte Opa das getan? Ole wusste genau, dass er tanzen konnte. Und wie gut. Das hatte er mit Oma beinahe jedes Wochenende gemacht. Und er wusste auch, dass Opa Frau Singh sehr gut leiden konnte. Vielleicht sogar in sie verliebt war. »Ich rede nochmal mit ihm«, sagte er zu Frau Singh. Aber die winkte ab, verschwand unter ihrem großen Schirm und trat den Rückweg an. »Wenn er nicht will, Ole. Wir sehen uns im Unterricht.« Ole stand vor der offenen Haustür und schaute zu, wie der große Schirm mit Frau Singh darunter im Regen verschwand. Er schüttelte den Kopf. In diesem Punkt konnte er Opa wirklich nicht verstehen. Oder hatte vielleicht der Angstpeter auf Opas Schulter gesessen? Ihm Bedenken ins Ohr geflüstert? Jedenfalls hatte Opa sie einfach im Regen stehen gelassen. Frau Singh und Ole. Und auch jetzt rief er ihn nicht hinein. Er war in seinem Zimmer verschwunden und hatte die Tür zugemacht. Alles golden. Nach der Begegnung mit Frau Singh tauchte Opa den ganzen Abend nicht mehr auf. Ole ließ ihn lieber in Ruhe, musste eben alleine die Sportschau gucken. Opa hatte wohl keine Lust. Am nächsten Morgen war wieder alles wie immer. Opa lief leise pfeifend in der Küche herum und schmierte Ole das Frühstücksbrot.
Er redete über das gestrige Spiel und war immer noch Feuer und Flamme. Das Tor, Ole, also wirklich, vom Feinsten. Ich sag's ja schon immer. Ole überlegte kurz, ob er ihn fragen sollte wegen Frau Singh, aber dann ließ er es doch. Er wollte nicht, dass Opa wieder in seinem Zimmer verschwand. Ole, Luck und Eddie trainierten jeden Tag. Sie wollten bis zum nächsten Samstag in Fahrt bleiben. Opa gab den einen oder anderen Tipp, stellte sich ins Tor und übte mit ihnen, wie man Hammer Bruno am besten ausweichen konnte. Eines war ihnen allen klar, der würde sich bis zum nächsten Spiel alle möglichen Gemeinheiten ausdenken. Der war richtig sauer. Wie immer brachte Opa Ole zur Musikschule, redete in einem durch über das Spiel, über Fußball an sich, über eines seiner vielen unglaublichen Tore, aber als das kleine rote Haus in Sichtweite kam, verstummte er. Noch bevor Ole überhaupt geklingelt hatte, verabschiedete sich Opa. »Muss noch was erledigen« und verschwand so schnell, als könnte er sich unsichtbar machen. Die kleine Melodie erklang und Frau Singh öffnete strahlend. Sie stockte nur kurz, als sie sah, dass Opa nicht da war, aber Ole sah genau, wie enttäuscht sie war. Suse kam ein bisschen zu spät. Suse, die immer noch keinen geraden Ton aus ihrer Flöte pusten konnte. Sie hatte knallrote Wangen und war sehr aufgeregt. Und als sie ihren Flötenkasten aufmachte, wussten alle warum. Suse hatte eine goldene Flöte bekommen. »Sie lag einfach vor der Tür«, erzählte sie. »Ehrlich, ich wollte nicht mehr Flöte spielen. Ich dachte, ich kann das einfach nicht. Aber mit der...« Sie führte die Flöte an den Mund, hielt die Löcher zu und spielte glockenhell und ohne Kiekser alle meine Entchen. Frau Singh klatschte begeistert in die Hände. »Das ist ja wunderbar, Suse.« Suse erzählte, dass diese Flöte schon so manchen Musiker gerettet hatte und immer dann auftauchte, wenn jemand zu sehr an sich zweifelte. Ole war wie vor den Kopf geschlagen. Er schaute auf seine goldenen Fußballschuhe und fragte sich, ob das sein konnte. War das Zufall? Suse strahlte ihn an. »Siehst du, jetzt geht es mir wie dir mit deinen goldenen Fußballschuhen.« Dann spielte sie »Summ, summ, summ«, obwohl sie das noch gar nicht gelernt hatten. Als Ole aus der Musikschule kam, war Opa nicht da. Erst hinter der nächsten Ecke tauchte er plötzlich auf. »Na, wie war's?« Sofort erzählte Ole ihm von Suses goldener Flöte. Er wusste nicht genau, warum sie ihn so beunruhigte. Es störte ihn. Es war irgendwie so, als würden seine goldenen Schuhe nicht mehr ganz so stark leuchten. Opa zuckte mit den Schultern. »Wie schön für Suse. Gab's Kaffee?« Ole runzelte die Stirn. Opa hatte doch nicht hineingehen wollen. Warum interessierte es ihn dann, ob es Kaffee gab? »Glaubst du, dass Suses Flöte eine wirklich goldene Flöte ist? So wie meine Schuhe?« fragte er. Opa zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Ich meine, hat es nach Kaffee gerochen? Das musst du doch gemerkt haben.« Ole blieb stehen. »Frau Singh war schon ein bisschen enttäuscht, dass du nicht dabei warst, wenn es das ist, was du wissen willst.« »Quatsch«, sagte Opa, nahm Oles Hand und sie gingen nach Hause. Am nächsten Tag tauchte Raffi in der Schule mit einem goldenen Füller auf. Raffi war der Schlechteste in der Klasse und konnte immer noch nicht das A schreiben. Bis jetzt. Jetzt hatte er einen goldenen Füller, jetzt ging es wie geschmiert. »Er lag einfach vor der Tür«, erzählte Raffi, »und mein Vater kannte seine Geschichte. Er soll sogar damals bei dem berühmten Herrn Goethe aufgetaucht sein«, als ihm nichts mehr eingefallen war. Goethe war Schriftsteller. Raffi schrieb das B neben das A. Einwandfrei. Ole war wie vom Blitz getroffen. Das konnte kein Zufall mehr sein. Wieso sollten auf einmal lauter goldene Sachen auftauchen? Plötzlich wurde ihm klar, was hier gespielt wurde. Die Rottendorfer hatten Ole beim Fußball gesehen. Ole und seine goldenen Schuhe, mit denen auf einmal alles wunderbar lief. Also waren die verzweifelten Eltern, deren Kinder nicht Flöte spielen konnten oder schlecht in der Schule waren, zu Oles Opa gegangen und hatten ihn gefragt, wie er das hingekriegt hatte. »Naja, ich habe ein paar Fußballschuhe gekauft und sie golden angemalt. Dann habe ich einige Leute eingeweiht und wir haben Ole große Geschichten über die Schuhe erzählt, bis er uns geglaubt hat. Seitdem läuft's.« Opa hatte gelacht. »Hat er gelacht?« »Bestimmt. Manchmal muss man eben ein bisschen nachhelfen.« Und dann fiel Ole auch noch ein, dass Raffi der Sohn vom Postboten war. »Macy Leftfoot!« »Wirklich, sehr witzig.« Ole kochte. Er war stinksauer und konnte es kaum abwarten, dass die Schule endlich zu Ende war und der Opa seine blöden, goldenen Schuhe vor die Füße werfen konnte. Wutschnaubend donnerte er zur Haustüre herein. »Hey, Opa, sowas kannst du mit mir nicht machen. Mit mir nicht!« Er blieb in der Küche stehen. Seine Eltern saßen am Mittagstisch. Sie waren nicht in der Tankstelle. Der Tisch war nicht gedeckt. Und Opa war nicht da. Die Augen von Oles Mutter waren rot und Oles Vater hatte schon 3 Servietten zerknüllt. Ole stand da, die goldenen Fußballschuhe in der Hand und holte tief Luft. »Was ist passiert?« Oles Mutter zog ihn auf ihren Schoß. »Alles nicht so schlimm. Wir sind nur noch ganz fertig. Dein Opa.« »Was ist mit Opa?« Ole merkte, dass er fürchterliche Angst hatte. So viel Angst, dass er sich kaum noch bewegen konnte. »Opa ist von der Leiter gefallen und hat sich ein Bein gebrochen. Im Moment wird er operiert«, erzählte Oles Vater und seufzte. »Er war wie durchgedreht nach dem Besuch von Karl.« Ole verstand gar nichts. »Was war denn mit Karl?« »Karl geht mit Frau Singh auf den Tanzball«, seufzte Oles Mutter. »Opa war vollkommen aus dem Häuschen und hat dann seine ganze Aufregung am Apfelbaum ausgelassen.« Jetzt kam Bewegung in Ole. Er sprang vom Schoß seiner Mutter und rannte zum Fenster. Tatsächlich. Die große Leiter stand an den Apfelbaum gelehnt und auf der einen Seite hatte Opa Äste abgesägt. Oles Vater schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich hab noch gesagt, seit wann beschneidet man Apfelbäume im Sommer?« Aber er wollte ja nicht hören. »Das weiß ich ja wohl am besten«, hat er geschrien. »Du kennst ihn ja. Wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat...« Ole nickte. »Wird Opa wieder gesund?« »Natürlich«, sagte seine Mutter und stand auf, um endlich das Mittagessen zu machen. »Also, ich hab's euch doch schon gesagt. Opa hat sich in Frau Singh verliebt.« »Blödsinn«, sagte Oles Vater. »In seinem Alter?« Ein dicker Kloß. Am Nachmittag besuchten Ole und seine Mutter Opa im großen Krankenhaus. Die Gänge waren lang und kalt und der Boden so spiegelglatt, dass Oles Turnschuhe bei jedem Schritt quietschten. Die goldenen Schuhe hatte er zu Hause gelassen.
»Ich habe es dir ja die ganze Zeit gesagt«, flüsterte der Angst Peter in Oles Ohr. »Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Hammer Bruno wird dich fertig machen, so viel ist klar.«
Ole hatte nicht die Kraft, ihn wegzuwischen. Seit die goldenen Schuhe nicht mehr wirklich golden waren, saß er wie festgenagelt neben seinem Ohr und flüsterte Angst hinein. Ole musste unbedingt mit Opa reden. Er musste ihm sagen, dass er nicht spielen würde. Nicht ohne die goldenen Schuhe. Die echten. Oles Mutter hatte einen riesigen Blumenstrauß dabei und einen großen Korb gepackt. Viele leckere Sachen zu essen. Opas Schlafanzug, einen Hausschuh und Ole hatte noch die neue Fußballzeitung dazugelegt. Jetzt klopfte sie an die grüne Tür mit der Nummer 1734. Dahinter lag Opa. Oles lieber Fußball-Opa lag in einem großen weißen Bett. Sein Bein hing in einer Schlaufe hoch und war dick eingegipst. Und Opa selber war ganz blass und sein neuer Haarschnitt vollkommen verstruppelt.
»Opa«, schrie Ole, rannte zu ihm und nahm ihn ganz fest in den Arm. »Opa«.
Ole war so froh, ihn wiederzusehen. Opa drückte Ole einen nassen Kuss auf die Wange und zwinkerte ihm zu.
»Was sagst du zu deinem Opa? Ist das ein Pech?«
Ole nickte und dann redete erst einmal seine Mutter, zog die ganzen Sachen aus dem Korb, legte sie in den Schrank und auf Opas Nachttisch mit Rädern, lief hierhin und dahin und brauchte dann zum Glück eine Vase für ihre Blumen.
»Bin gleich wieder da.« »Sag's ihm jetzt«,
flüsterte der Angstpeter in Oles Ohr. Aber Ole kam nicht dazu, denn Opa hatte ihm auch etwas zu sagen. »Hör mal, mein Junge.« Opa drückte Oles Hand. »Jetzt kann ich leider nicht dabei sein bei eurem großen Sieg. Aber du lässt dich davon nicht aus der Bahn werfen, hörst du? Hörst du mich?« Ole nickte und in seinem Hals begann sich ein dicker Kloß auszubreiten. »Ich werde hier liegen und jede kleinste Minisekunde an dich denken. Ich werde so fest an dich denken, dass ich es spüren werde, wenn du dein Tor schießt. Du musst nur immer wieder aufstehen, Ole. Denk dran. Aufstehen. Nicht unterkriegen lassen.«
»Sag's ihm«,
flüsterte der Angstpeter. »Und versprich mir eins. Wenn ihr dann gewonnen habt, dann tanzt du den Siegertanz für mich mit. Du weißt schon,
Eingehakt und rechts herum, anderer Arm und links herum. Hurra, hurra, hurra. Versprichst du mir das?
Ole nickte. Er konnte nichts sagen. So dick war der Kloß.
Steh auf, Ole. Am Samstag saß Ole stocksteif im Bus nach Binnberg und starrte auf seine goldenen Schuhe, die alle Zauberkraft verloren hatten.
»Das ist doch wohl nicht dein Ernst!«
kreischte der Angstpeter in sein Ohr.
»Du kannst doch nicht wirklich antreten!«
Ole antwortete nicht. Was blieb ihm denn anderes übrig? Er musste spielen. Für Opa, damit er schnell wieder gesund wurde. Und weil er auf ihn zählte.
Eddie und Luke saßen neben Ole und waren mächtig aufgeregt. Sie waren sicher, dass sie gewinnen würden. Die zweite Halbzeit mussten sie noch spielen, ein Tor schießen und keines bekommen.
»Hey, das kriegst du doch hin mit dem Tor, Ole Goldfuß«, rief Eddie und klopfte Ole auf die Schulter.
»Erste Sahne«, meinte Luke. Und keiner wusste so recht, was er damit meinte.
Ole seufzte. Torwart Eddie würde wieder die ganze Zeit aufs Klo müssen, Luke in die falsche Richtung laufen und er hatte Hammer Bruno am Hals.
»Der macht dich fertig«,
wimmerte der Angstpeter. Ole hob den Kopf und schaute Eddie und Luke an.
»Das wird nichts, Jungs. Die goldenen Schuhe sind nicht echt. Ich bin nicht mehr Ole Goldfuß.«
»Was?«
Eddie war entsetzt.
»Wie?«
Luke fiel aus allen Wolken. Ole erzählte ihnen von Opas Trick, der goldenen Flöte und dem Füller und dass er jetzt genau wusste, dass er keine Chance hatte gegen Hammer Bruno.
»Aber dann waren die goldenen Schuhe doch noch nie echt«, meinte Eddie.
Ole nickte.
»Und trotzdem warst du Ole Goldfuß.«
»Aber ich hab's eben nicht gewusst.«
Eddie und Luke nickten nachdenklich.
»Wir helfen dir«, sagte Luke dann.
»Stimmt's, Eddie?«
»Stimmt.«
Aber das konnte Ole nicht wirklich beruhigen.
»Da ist er! Da ist er!«
kreischte der Angstpeter, als der FC Rottendorf auf den Platz lief und sich neben den Binnbergern aufstellte. Er meinte Hammer Bruno. Seine ganze Wut wegen der gelben Karte und Oles Tor stand ihm ins Gesicht geschrieben. Und er war wild entschlossen, Ole diesmal keine Chance zu lassen. Die Rottendorfer bildeten einen Kreis und Trainer Schorsch gab wie immer letzte Anweisungen. »Ihr spielt einfach so wie letzten Samstag. Dann kann uns nichts passieren, okay, Ole?«
Ole nickte und schloss die Augen. Am liebsten hätte er sie nie wieder aufgemacht. Aber dann hörte er einen Pfiff. Das Spiel hatte begonnen und diesmal hatte Hammer Bruno Anstoß.
»Das ist ein schlechtes Zeichen«,
flüsterte der Angstpeter.
»Ein sehr schlechtes Zeichen.«
Hammer Bruno lachte dreckig und rannte mit dem Ball los. Ole tat, was er konnte, versuchte, den Angstpeter einfach zu überhören, rannte hinter Hammer Bruno her und schaffte es sogar, ihm den Ball abzunehmen. Aber sobald er damit loslief, schrie der Angstpeter so laut, dass es Ole in den Ohren dröhnte, dass seine Beine wie gelähmt waren. Hammer Bruno hatte seine Technik ausgefeilt und faulte jetzt unauffälliger. Bäcker Worms merkte nicht, dass er Ole ein Bein stellte, dass er ihn am Trikot festhielt und ihn auslachte. Und wie beim Hinspiel hatte Ole einfach keine Chance. Luke tat sein Bestes, warf sich dazwischen, wann immer er konnte, versuchte Hammer Bruno aufzuhalten. Aber der stand immer wieder auf und war sofort bei Ole. Einmal gelang Ole ein guter Pass zu Luke und das Publikum rief das erste Mal wieder »Ole Goldfuß«, leise. Und Ole konnte Luke nicht mehr das richtige Tor zeigen, weil Hammer Bruno ihn gnadenlos umschubste. Trotzdem lief Luke in die richtige Richtung. Er hatte es plötzlich begriffen. Jetzt, wo es darum ging, Ole zu helfen. Sein Schuss ging weit übers Tor. Die Binnenberger hatten eine Chance nach der anderen. Aber Eddie hielt wie ein Weltmeister und musste nicht einmal aufs Klo. Jetzt, wo es darum ging, Ole zu helfen. Aber das nutzte alles nichts, solange kein Tor fiel. Das wichtige Tor für den FC Rottendorf. Trainer Schorsch tobte am Spielfeldrand. Was war mit Ole los? Er hatte doch die goldenen Schuhe an. Aber er brachte nichts zustande, war langsam und schreckte zurück, sobald sich Hammer Bruno näherte. Das Spiel stand kurz vor dem Ende. Eine Meisterschaft, die unentschieden ausging? Wo gab's denn sowas? Da, plötzlich und vollkommen unerwartet, bekam Ole den Ball. Hammer Bruno war gestolpert und musste seinen Schnürsenkel zumachen. Selber schuld. Ole rannte, was das Zeug hielt. Die Rottendorfer tobten. Ole Goldfuß, Ole Goldfuß. Und der Angstpeter schrie auf.
Er kommt, Ole, er kommt.
Ole konnte nicht anders. Er drehte sich um. Hammer Bruno walzte wie eine Dampflok auf ihn zu, während Luke rannte, so schnell er konnte, um ihn einzuholen und aufzuhalten.
Das schafft er nie!« schrie der Angst Peter und hatte vermutlich recht.
»Schieß, Ole, schieß!« hörte Ole die Rottendorfer schreien.
»Lass es, du kannst es gleich lassen!«
wimmerte der Angst Peter. Ole schüttelte sich und wollte noch ein kleines Stück aufs Tor zu.
»Gleich fällst du wieder, pass auf, es wird genauso wie letztes Mal«,
kreischte der Angst Peter. Ole stolperte und knallte auf den Boden.
»Oh«,
stöhnten die Rottendorfer im Chor, und in Oles Kopf wurde es finster vor lauter Verzweiflung. Er würde nicht mehr aufstehen, nie wieder.
»Na, schon wieder versagt?«
hörte er Hammer Bruno, der bei ihm angekommen war und sich den Ball geschnappt hatte. Und dann,
»Ole, steh auf!«
Das war Opa. Das war eindeutig Opa gewesen. Ole schaute auf. Wurde er jetzt ganz verrückt? Da sah er Opa am Spielfeldrand, im Rollstuhl, die Pudelmütze auf dem Gipsbein und das Fähnchen schwenkend.
»Steh auf!«
Und Ole stand auf. Wenn sein Opa sich im Rollstuhl aus dem Krankenhaus schleichen konnte, um Ole zuzuschauen, dann konnte er ja wohl auch aufstehen. Er sprang auf die Beine, schrie den Angstpeter an, »Hau ab!« und zwar für immer, nahm dem verdutzten Hammerbrunner den Ball ab und schoss ihn ins Tor. Vorbei am Torwart, mitten rein, unhaltbar. Becker Worms pfiff zweimal. Einmal für Tor und einmal für »Das Spiel ist aus«. Da brachen alle Schranken. Der FC Rottendorf hatte die Meisterschaft gewonnen. Die Rottendorfer Fans rannten auf den Platz. Alle tanzten und sangen und warfen Ole in die Luft.
Hurra, FC Rottendorf! Hurra, FC Rottendorf! Der Sieg nur für Rottendorf! Hurra, FC Rottendorf!
Hammer Bruno ging vom Platz. Langsam, geschlagen, beleidigt. Er schaffte es nicht einmal, Ole zu gratulieren. Armer Wicht. Und Ole? Er versuchte, sich zu befreien und Opa zu finden. Schließlich sah er ihn mitten auf dem Spielfeld. Er drehte sich in seinem Rollstuhl, tanzte den Siegertanz. Rechts herum und links herum, hurra, hurra! Ole rannte zu ihm, setzte sich auf seinen Schoß und schlang ihm die Arme um den Hals. Danke, Opa. Dann wischte er ihm die Freudentränen mit seinem Trikot ab. Steh auf, Opa! Opa ging nicht mehr zurück ins Krankenhaus. Zu Hause wird man viel schneller gesund, erklärte er Ole, als sie die Siegermedaille in der Küche an die Wand nagelten. Sogar Oles Eltern gratulierten ihm und seine Mutter war froh, dass die Meisterschaft vorbei war. Dann kannst du dich ja jetzt ganz auf die Flöte konzentrieren. Ole und Opa zwinkerten sich zu. Nur sie wussten, dass jetzt, da der FC Rottendorf Meister war, ein Spiel das andere jagen würde. Als Opa am nächsten Morgen mit seinen Krücken aus dem Zimmer kam, fiel er beinahe über ein paar goldene Tanzschuhe. Groß, ungefähr Opas Größe, und rundherum golden. Sogar die Schnürsenkel.
»Das gibt's ja nicht«, rief Ole, der gerade ganz zufällig um die Ecke kam. »Die goldenen Tanzschuhe!«
Opa schaute ihn an und zog die Stirn kraus. Ole ging vor den Schuhen in die Hocke und hielt seine Hände über sie, als würden sie Wärme ausstrahlen.
»Die goldenen Schuhe von Rocco Barocco«, sagte er ehrfürchtig. Er war leidenschaftlicher Tänzer und ein großer Ball stand an, aber Rocco traute sich nicht hinzugehen. Er hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Und weißt du warum? Weil er in seine Tanzpartnerin verliebt war. Er hatte beschlossen, sich die Decke über den Kopf zu ziehen, bis der Ball vorbei war.
Opa lehnte sich an den Türrahmen und verschränkte die Arme vor der Brust.
Da standen plötzlich die goldenen Tanzschuhe vor seiner Tür. Rocco Barocco zog sie an, sie passten wie angegossen, wie für ihn gemacht. Und Rocco ging zu dem Ball, tanzte wie ein junger Gott und merkte, dass seine Tanzpartnerin auch in ihn verliebt war. Basta.
Opa schaute Ole ernst an. Aber Rocco Barocco hatte kein gebrochenes Bein.
Ole schlug sich gegen die Stirn. »Hab ich vergessen, das zu erwähnen? Natürlich hatte er. Aber das machte nichts.«
Opa drehte sich um, hinkte mit den Krücken zurück in sein Zimmer und setzte sich aufs Bett. Ole nahm die goldenen Schuhe, stellte sie auf Opas Schoß und setzte sich neben ihn. »Steh auf, Opa!« Opa schaute ihm in die Augen. Ole schaute zurück und sie spielten »Wer zuerst lachen muss«.